Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 27. März 2024. Gestern hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem Journalisten, der ein christliches Magazin herausgibt, und zu Ostern hat er mich da befragt zu allerlei Bibelthemen, zu Fragen unseres Glaubens und unserer Religion. Und am Schluss unterhielten wir uns über die zahlreichen Krisen und Katastrophen, die wir derzeit auch hier in der Sendung zu besprechen haben. Und es kam dann bei ihm fast ein bisschen Verzweiflung auf, hatte ich den Eindruck, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, quasi, ja, aber diese Krisen, die sich jetzt da zusammenballen, ist das nicht ein gigantischer Weckruf an die Menschen, jetzt endlich umzukehren und eine andere Richtung einzuschlagen? Und ich habe dann zur Antwort gegeben, ja, das Wort Weckruf, das scheint mir da eher eine Untertreibung zu sein. Für mich ist das ein Wink mit dem Matterhorn, das wir da täglich besichtigen können. Wir schauen da ganz tief in den Spiegel, und wenn der Mensch in den Spiegel schaut, ja, dann sieht er einen Haufen von Irrtümern und Verblendungen. Und viel von dem entstellt sich ja jetzt zur Kenntlichkeit, kommt zur Anschauung. Aber da setzt nun eben mein österliches Gott- und Grundvertrauen ein. Ich glaube eben tatsächlich, dass uns irgendetwas in die Wiege gelegt worden ist, geschenkt wurde, für das wir überhaupt nichts können, das uns eben doch immer wieder befähigt, einen Ausweg zu finden aus den unausweichlichen Katastrophen, die wir uns immer wieder einbrocken. Das heißt natürlich nicht, dass man es darauf ankommen lassen sollte. Die Tatsache, dass es da draußen einen Gott geben muss, der das Ganze trägt und erschaffen hat, sozusagen der Schöpfer aller Milchstraßen, der Schöpfer von allem, der sich gleichzeitig auch dem Menschen zuwendet, das entlastet uns nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben natürlich die Verantwortung, diese Schöpfung da einigermaßen in Form zu halten und auch nachfolgenden Generationen zu übergeben. Wir sind hier nur auf Zeit. Und so gesehen habe ich natürlich auch Verständnis für die grüne Dimension der Politik, wenngleich ich dort ein Stoppzeichen anbringen würde, wo dieses grüne Denken dann selber zur Religion, zum Religionsersatz sich gleichsam erklärt. Und ich glaube, das ist die entscheidende Botschaft, auf die wir uns da einigen konnten. Die christliche Botschaft, die höchste Macht ist nicht von dieser Welt. Und kein Mensch soll sich einbilden, da sich auf diesen Thron setzen zu können. Wir haben gewisse Fähigkeiten, wir haben Talente, aber wir sind doch in unserer ganzen durchschlagenden Winzigkeit nur ein Staubkörnchen in diesem Universum, nicht einmal ein Staubkörnchen. Und trotzdem sind wir getragen, sind wir beschenkt von einer Lebenskraft, von einer Lebensliebe, könnte man auch sagen, die uns immer wieder herausreißen kann aus dem Käfig, aus dem Gefängnis unserer Egozentrik. Und das sind natürlich Themen, mit denen man sich im Zusammenhang mit Ostern gerne beschäftigt. Ich werde auch in der kommenden Ausgabe, die ich Ihnen dann morgen vorstellen darf, dazu ein paar Gedanken formulieren. Doch bevor wir da in die jetzt Aktualität einsteigen, möchte ich noch ein anderes Thema hier ansprechen. Und zwar werde ich in letzter Zeit, seit einigen Monaten natürlich auch von Ihnen gefragt, ja, aber Herr Köppel, um Himmels Willen, wie ist das nur möglich, dass ein Direktdemokrat und Skeptiker der EU, wie Sie, da immer wieder diesen fürchterlichen Despoten da in Moskau verteidigt? Und ich sehe mich dann jeweils gezwungen, etwas zu erklären beziehungsweise einzuordnen, um was es mir geht. Und ich glaube, das Wichtigste in der heutigen Zeit, auch bei diesem Thema Russland, aber Sie können auch andere Themen nehmen, Sie können Klima nehmen, Corona nehmen, nehmen Sie Russland, nehmen Sie die Außenpolitik, in allen Bereichen zeigt sich das gleiche Schema. Unsere Gesellschaften picken irgendetwas heraus, stellen dann Popanzen in die Gegend. Das eine ist das absolut Gute und das andere ist das absolut Böse. Und dann stellt man sich da gewissermaßen aufs Podest der Guten. Und das ist genau das Problem, was ich beim Klima gesehen habe. Beim Klima hat man das verabsolutiert. Und jeder, der da Zweifel anmeldet an der Weisheit der Klimapolitik, wurde sozusagen als Zermalmer der Menschheit und Umwelthasser und Klimaleugner etc. Sie kennen diese Ausdrücke, verteufelt. Bei Corona haben wir es auch gesehen. Wer da die Maßnahmen der Regierung kritisierte, der wurde als Unmensch abgestempelt. Und die Gefahr bei Putin ist natürlich auch die, dass man in der ganzen Verteufelung da des russischen Regimes sich selber heilig spricht und dann eben auch wieder abhebt in diesem Moralismus. Und mir geht es eben nicht darum, jetzt das russische Regime oder die Regierung da zu rechtfertigen, in Schutz zu nehmen. Ich würde es immer in Schutz nehmen vor falschen Vorwürfen, so wie es mir richtig erscheint. Aber es geht gar nicht primär. Das Motiv ist nicht, eine bestimmte Politik zu verteidigen oder zu rechtfertigen. Mir geht es vielmehr darum, die Neigung zum Moralismus und zur moralischen Selbstverabsolutierung, der bei uns entgegenzuwirken. Das ist hier mein primäres Anliegen, also eher etwas unseren Leuten da den Spiegel vorzuhalten und sie davor zu bewahren, abzuheben, abzudriften, sich da einzubilden und dann natürlich übermütig zu werden, auch in dieser schwarz-weißenden, gleißenden Konfrontationsmentalität, die zwangsläufig aus diesem Moralismus herauswächst. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt heute, dass man diese Neigung auch zur Rechthaberei, die da verschärft an den Tag gelegt wird. Ich glaube, da ist es wichtig, immer Widerspruch zu leisten, vor allem auch von Seiten der Medien. Aber das ist nicht eine Rechtfertigung oder Beglaubigung einer bestimmten Politik, wie es dann oft empfunden oder auch dargestellt wird, um den Absender da der Kritik etwas in Verruf zu bringen. Also meine Sympathie gilt natürlich vor allem dem schweizerischen, dem direktdemokratischen System. So gesehen wäre ich in Russland natürlich am völlig falschen Ort und es würde mir überhaupt nicht gefallen, in so einer Regierungsorganisation letztlich leben zu müssen, obwohl ich nicht weiß, wie es ist, dort leben zu müssen. Aber meine primäre Aufgabe besteht eben nicht darin, sozusagen inländisch, inwendig Russland sozusagen vorzuwerfen, was die da falsch machen. Mir geht es primär darum, etwas bei uns da entgegenzuwirken, gegen diese Tendenz zur Selbsterhöhung, zur moralischen Selbstherrlichkeit, weil die ist eben gefährlich und wir haben es in der Politik immer wieder gesehen, in der Klimapolitik, wo man überschossen hat mit der ganzen Maßnahmenverordnerei, wo wir jetzt feststellen, dass die Energieversorgung nicht mehr gewährleistet ist. Bei Corona kommt jetzt auch heraus, dass es die Verantwortlichen da übertrieben haben, die Behörden. Und bei Russland sehen wir auch wieder, dass man sich vergaloppiert hat, dass man hier eine Politik macht, die einfach nicht funktioniert gegenüber Russland. Und zu mahnen, dass es da eine Umkehr braucht, einen Wechsel, das ist wichtig. Da dürfen Sie sich nie einschüchtern lassen, wenn Sie da entsprechend in eine Ecke gedrängt werden. Müssen Sie immer sagen, nein, mir geht es nicht darum, eine bestimmte Politik von Russland zu rechtfertigen. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass diese Gegenüberstellung hier die absolut Guten und dort die absolut Bösen, dass das nicht funktioniert und dass das eben gefährlich ist, vor allem für uns. Und wir haben ja den Auftrag hier in unseren Demokratien, in unseren ja immer noch einigermaßen offenen Gesellschaften, obwohl sich da auch vieles Negatives abzeichnet und entwickelt, wir haben ja den Auftrag primär unserer Gemeinschaft, unserer Gesellschaft entsprechend den Spiegel vorzuhalten. Kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Urteil am britischen High Court. Julian Assange darf nicht unmittelbar an die USA ausgeliefert werden. Das Schicksal von WikiLeaks-Gründer Assange hängt weiterhin in der Schwebe. Der High Court in London verlangt von den USA vor einer Auslieferung Zusicherungen, dass Assanges Recht auf Meinungsäußerung gewahrt bleibe und dass ihm nicht die Todesstrafe drohe. Das sind jetzt da die Minimalanforderungen, die gestellt werden. Und auch hier, bevor man sich da wieder einbildet, wir lebten in der besten und freiesten aller Welten, ja, dann und mit dem Finger natürlich auf die anderen zeigt, die das angeblich nicht tun und die das Gegenteil ins Werk setzen, da müssen wir uns auch wieder fragen, wie ist das möglich, dass jemand, der amerikanische Kriegsverbrechen, jetzt am Beispiel dieses Julian Assange, aufgedeckt hat, dass der dermaßen da in die Mühlen der Justiz gerät und mit solchen Behelligungen überhaupt konfrontiert wird. Wie frei ist unsere Gesellschaft eigentlich noch? Also bevor wir da den Splitter im Auge der Russen zu erkennen und anzuprangern haben, müssen wir uns doch fragen, wo ist eigentlich der Balken vor unserem eigenen Gesicht? Dann die Berichterstattung über das britische Königshaus gewinnt an Intensität bzw. beschäftigt die Medien bei uns sehr, sehr stark. Man spürt das eben in unserer ja etwas bodenlosen, haltlosen Zeit, wo die Leute hin und her gepeitscht scheinen zwischen einem Extrem ins andere, dass da Institutionen wie diese britische Kirche, hätte ich fast gesagt, wie dieses britische Königshaus, dass das eben sozusagen ein Traditionsanker ist, ein Moment der Verwurzelung unserer gewissermaßen und auch zusehends wurzellosen Zeit. Und es ist interessant, dass auch Schweizer Zeitungen hier Anteil nehmen. Ich würde da einfach anmahnen, dass wir uns gerne sympathisierend mit da den Royals und jetzt da den Schicksalsschlägen, die sie zu gewärtigen haben. Aber dass wir uns doch vor allem um die Verwurzelungen der Schweiz zu kümmern haben, um die direkte Demokratie, um die Unabhängigkeit, den Föderalismus, die Kleinräumigkeit, nicht alles immer nach Bern zu schieben, da in die Zentrale und selbstverständlich auch die immerwährende, umfassende und bewaffnete Neutralität, diesen Sicherheits- und Stabilitätsgaranten der Schweiz in arglistigsten Zeiten. Und da verfolge ich mit Sorge, wie wir offensichtlich und Teile unserer Politik und auch der Öffentlichkeit und der Medien aufgepeitscht, jetzt eben auch durch diese Absolutismen da, der eigenen auch eingebildeten Werte, wie man sich da drauf einlässt, im Grunde diesen eigenen Stabilitätsanker über Bord zu werfen und vielleicht fast kompensatorisch klammert man sich jetzt ans britische Königshaus. Ja, man muss nicht in die Ferne schweifen. Wir haben auch unsere Verankerungen in der Schweiz. Die aber müssen wir pflegen, dafür müssen wir uns einsetzen. Also da gilt es, das Engagement hinzulenken. Bül in Freiburg, Bül im Kanton Fribourg, das ist ein interessanter Ort, eine interessante Stadt. Und dort kommt ja nun Rolex, die Schweizer Uhrenfirma, mit neuen Werken hin. Die bauen da also industriell ganz massiv aus. Das wird in den Medien zum Teil fast etwas kritisch gesehen. Ich sehe das sehr, sehr positiv. Ich habe immer Freude, wenn schweizerische Unternehmen Erfolg haben. Natürlich habe ich auch Freude, wenn mein eigenes Unternehmen Erfolg hat, selbstverständlich. Aber dass wir schweizerische Firmen haben, Weltfirmen wie eine Rolex, die da die Superstars der Welt ausstatten, die unter anderem die Oscar-Verleihungen mit Sponsoren, die als Qualitätsgarant, auch als eine Art Stabilitätsanker in der Welt sozusagen eine Marke bilden, an der man sich festhalten kann. Es gibt noch andere, es gibt natürlich eine Swatch Group mit ihren Marken, es gibt eine Lindt & Sprüngli, die Schokoladenmanufaktur hier am Zürichsee. Unglaubliche Weltfirmen, das ist auch ein Privileg, das ist auch ein Geschenk, das wir haben, und wir sind uns vermutlich viel zu wenig bewusst, was wir an diesen tollen Firmen haben. Dann habe ich mich gefreut über ein Interview gerade in der Neuen Zürcher Zeitung, die hier ja manchmal auch etwas kritisch gewürdigt wird, vor allem deshalb, weil die NZZ ja so alt ist, dass sie bereits ein Teil der schweizerischen DNA in publizistischer Hinsicht bildet und natürlich auch durch Leistung, durch grossartigen Journalismus, den sie seit vielen Jahrhunderten pflegt, dass diese NZZ natürlich auch eine Bedeutung hat in der Schweiz und einflussreich ist, und darum muss man sich auch mit ihr kritisch auseinandersetzen. Aber man darf auch mal sagen, wenn sie etwas gut machen, und sie machen ja vieles gut, sonst hätten sie ja nicht diese Kundschaft, selbstverständlich. Was mich nun gefreut hat, ist ein Interview, das Peter Fischer, der frühere Wirtschaftschef, da geführt hat mit der Chinesin Keiyu Jin. Und die ist Wirtschaftsprofessorin an der London School of Economics und lebt als Tochter eines wichtigen chinesischen Funktionärs zwischen den Welten. Im Interview weist sie bemerkenswert offen auf Probleme hin und warnt dennoch davor, China abzuschreiben. Bemerkenswert offen, da schwingt natürlich schon etwas Überheblichkeit mit. Aha, sieh mal, die Chinesen können ja durchaus offen reden. Ja, vielleicht stimmt etwas mit unseren Feindbildern nicht. Vielleicht ist bemerkenswert, wie wir China sehen und weniger bemerkenswert, wie sich die Chinesen da ausdrücken. Aber eben sehr interessant, dass gerade die NZZ, die ziemlich falkig unterwegs ist gegenüber Peking, dass ausgerechnet diese NZZ nun einer Chinesin das Wort gibt, die hier ein differenziertes Bild vermitteln kann. Das ist wichtig. Dann haben wir im Tagesanzeiger ein großes Interview mit Reinhard Schulze, dem Islamforscher früher Universität Bern, der sich da zu den Anschlägen in Moskau äußert. Und wenn ich da die Berichterstattung insgesamt etwas mir anschaue, dann fällt mir einfach auf, wie die Medien fast etwas krampfhaft den Versuch unternehmen, doch irgendwo Putin als Urheber dieser Mordattentate da hinzustellen. Das scheint mir etwas ähnlich verkrampft zu sein wie die Versuche Putins, die Ukraine und den Westen gewissermaßen als Alleinschuldigen hinzustellen, wobei Putin gestern doch unmissverständlich darauf hingewiesen hat, dass das ein islamistisches Attentat war und dass Russland natürlich als christliches Land da auch irgendwo auf der Todesliste dieser Islamisten steht. Er hat allerdings dann doch noch einmal die Frage in den Raum gestellt, wer sind da die Auftraggeber, was sind die Hintergründe? Und da schreibt man sich bei uns jetzt auch etwas sehr leichtfüßig und leichthändig darüber hinweg, dass es offenbar eine Tatsache ist, dass diese Attentäter, die mutmaßlichen Attentäter, auf dem Weg in die Ukraine gewesen sein sollen. Die sind also nicht nach Osten abgehauen und haben sich dort abgesetzt in eine dieser zentralasiatischen Republiken, sondern sie waren unterwegs nach in Richtung Westen, in Richtung Ukraine. Und da muss man sich schon auch die Frage stellen, warum ist das so? Was könnte das bedeuten? Und da diese etwas überhebliche, arrogante Zurückweisung von Theorien, die da auf eine Verbindung hinweisen könnten zwischen der Ukraine und diesen Islamisten, ja, das ist auch nicht durch Fakten gesichert. Und ich kann mich erinnern, nein, das ist ja auch nichts Neues, dass der Feind meines Freundes mein Freund ist, dass es also da auch unheilvolle Allianzen geben kann zwischen verschiedenen Mächten, wenn es gegen eine andere geben soll. Das heißt nicht, dass das richtig ist. Aber auch da die Selbstgewissheit, sozusagen die Tatsachengewissheit, mit der da darüber geschrieben wird, bestimmte Theorien werden da hochgehoben, andere werden weggewischt, da sehen Sie einfach etwas, die Einfärbung, die Willkürlichkeit da der Berichte. Neues Buch von Michael Mann, das ist ja der Erfinder der Hockeystick Klimakurve. Hoffnungsschimmer für den Klimaschutz. Nicht die Klimaleugner, schreibt der Tagesanzeiger, ein fürchterliches Wort, sondern die Verzweifelten bedrohten den Klimaschutz am meisten, schreibt der renommierte US-Forscher Michael Mann in seinem neuen Buch. Er mache aber auch Hoffnung, hält da der Tagesanzeiger fest. An dieser Kurzbeschreibung ist so ziemlich alles falsch. Erstens, Klimaleugner, das ist ein Unwort, das gibt es nicht. Das sind einfach moralisierende Herabsetzungen von Leuten, die nicht was den Klimawandel angeht, sondern was die technische Bewältigung desselben angeht, vielleicht andere Meinungen haben. Und abgesehen davon ist das Wort Klimaleugner sowieso verwerflich, weil es erinnern soll an den Holocaust-Leugner. Das wäre ja das größte intellektuelle Verbrechen, das man in unseren Breiten überhaupt begehen kann. Und Sie sehen also allein an dieser Wortwahl, dass etwas nicht stimmt. Dann zweitens reden Sie vom Klimaschutz. Klimaschutz gibt es auch nicht. Sie können ein Klima nicht schützen. Das Klima ist ein dynamischer Prozess seit vielen Milliarden von Jahren. Da sehen Sie den ganzen Unsinn und die Ideologisierung schon im Sprachgebrauch. Jetzt einmal abgesehen davon, Michael Mann, der Erfinder dieser Hockeystick-Kurve, die ja auch wissenschaftlich stark umstritten, um nicht zu sagen widerlegt ist, dieser Michael Mann sagt trotz allem etwas ganz Richtiges und Wichtiges, und das führt uns eigentlich zurück zu meinem Einstieg, zu meinem österlichen Ouvertürenstart da zur heutigen Sendung. Natürlich haben wir den Auftrag, die Aufgabe als Menschen, diesen Planeten sorgsam zu behandeln und nicht einfach auszubeuten. Und es gibt sehr viele begründete Stimmen, dass der Konsumismus, dass der ganze Überfluss, den man da huldigt, den man zelebriert, und zwar jeder von uns in der Schweiz sowieso, dass dieser Überfluss auch Schattenseiten hat. Und dass man sich anstrengen muss, vor allem wenn es immer mehr Menschen gibt auf diesem Planeten, dass man das ja sorgfältiger pflegen sollte, das, was uns da geschenkt wurde, ohne unser eigenes Zutun. Und so gesehen, noch einmal, haben die Klimabewegten, haben die Umweltschützer natürlich recht, und sie rufen auch etwas in Erinnerung. Das Problem ist einfach dort, wo es dann eben selber in die Religion bzw. in den Religionsersatz hineinkippt. Aber da sind wir schon wieder haarscharf am Thema vom nächsten Wochenende. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich freue mich, wenn Sie auch gleich dabei sind bei der internationalen Ausgabe. Da gibt es ja auch wieder vieles zu besprechen und gedanklich und auch emotional zu bewältigen. Machen Sie es gut. Bis gleich.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.